Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Dichterin Else Lasker-Schüler war für ihn eine lebenslange enge Freundin und er selbst taucht als Figur in dem von ihr kreierten und viel beschriebenen Märchenland Theben als Vize-Malik auf. Hans Adalbert von Malzahn. Kulturjournalist, Theaterliebhaber, Schöngeist und ein ausgesprochener Freigeist. Teil der Berliner Bohème der 20er Jahre, eine schillernde Figur, die allerdings in Vergessenheit geraten ist. Wiederentdeckt hat ihn der Autor André Seuss. Sein Buch heißt Der Vize-Malik, Hans Adalbert von Malzahn, Berliner Bohème und Pariser Exil. André Seuss, ich grüße Sie in der politischen Lesart. Hallo.
Ja, hallo.
Wie sind Sie denn auf Hans Adalbert von Malzahn aufmerksam geworden?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich betreue hier in Friedberg das Henri-Benrath-Archiv.
Friedberg in Hessen.
Friedberg in Hessen, genau. Den Nachlass des Friedberger Dichters Albert H. Rausch, der wurde 1929 Pressechef des Internationalen Roten Kreuzes in Paris und lernte dort einen jungen Schweizer Maler kennen, Andreas Walser. Und mit diesem Schweizer Maler verband ihm dann eine enge Freundschaft. Das weckte natürlich mein Interesse und es gab 2017 eine Ausstellung in Chur in der Schweiz. Und da fuhr ich hin und da hing ein sehr expressives Gemälde eines Baron Malzahn. Keiner der Andreas Walser Forscher wusste etwas mit diesem Namen anzufangen. Naja, und dann fing ich an, so in der Suchmaschine meiner Wahl zu recherchieren und stellte eben schnell fest, aha, er war mit Else Lasker-Schüler befreundet und sie hatte auch mehrere Gedichte an ihn geschrieben. Und dann begann ich immer weiter zu recherchieren und mit jeder neuen gefundenen Quelle wurde die Person Hans Adalbert von Malzahn immer interessanter.
Und Sie wurden auch wirklich weltweit fündig. Eine detektivische Spurensuche sind Sie angegangen, zusammengefasst in diesem unglaublich komplexen und spannenden Buch, was Sie jetzt vorlegen. Malzahn hat wirklich eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Er kam aus konservativem adligem Hause, erfuhr militärischen Drill und eine strenge protestantisch geprägte Kindheit und machte dann einen enormen Wandel durch. Wie wurde aus ihm ein Pazifist, der sich gegen Antisemitismus und Homophobie stark gemacht hat?
Er hatte schon sehr früh Probleme mit dem preußischen Drill und eine offenbar schlechte Gesundheit kam hinzu. Schulzeugnisse etwa attestierten ihm eine Befreiung vom Sportunterricht aus gesundheitlichen Gründen. Also er war im Grunde ein schmächtiger und zarter Junge, der nicht zum Militär taugte und offenbar auch nicht zum Staatsbeamten, denn das hatten eigentlich seine Eltern vor, dass er im preußischen Staat dient. Stattdessen interessierte er sich zunehmend für Literatur und Theater, lernte Else Lasker-Schüler kennen und sie zeigte ihm dann, was eben noch möglich ist, ein Leben abseits der strengen Konventionen. Seine Schlüsselerlebnisse sind natürlich wie bei vielen anderen auch der Erste Weltkrieg, die schrecklichen Erlebnisse dort in den Schützengräben. Schon im Februar 1915 schrieb er dann an den Wiener Satiriker Karl Kraus, dass er nicht mehr mitlügen wolle in diesem widerlichen Menschheitstheater, gemeint war der Krieg. Also er wendete sich da sehr schnell und sehr früh ab. Das bedeutete natürlich einen Konflikt mit seinem Elternhaus. Sein Vater war Generalmajor, ein strenger und loyaler Monarchist. Und durch seine Freundschaft eben mit Else Lasker-Schüler kam er dann mit vielen jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt und stellte eben fest, dass die Vorurteile nicht stimmen und dass er es mit großartigen Menschen und Freunden zu tun hat. Aber er konnte diese antisemitischen Narrative stellenweise nicht ganz ablehnen. Als er 1921 vermutlich auf Druck der Eltern nach Brasilien geschickt wird, wird er dort Chefredakteur einer kleinen republikanischen Zeitung, der Blumenauer Zeitung in der deutschen Kolonie Blumenau und schrieb so seltsame Sätze dort wie ein Jude kann Deutsch dichten, doch kein deutscher Dichter sein. Das dauerte dann einige Jahre, bis er sich sozusagen von diesen Floskeln abwendete und zum entschiedenen Gegner des Antisemitismus war. Ein Schlüssel dazu waren dann seine Auseinandersetzungen mit der zweiten Zeitung in Blumenau, dem reaktionären und antisemitischen Urwaldsboten, so hieß die Zeitung tatsächlich. Und diese Konflikte führten dann 1924 auch zu seiner Ausweisung aus Brasilien.
Wir erfahren also auch sehr viel über unterschiedliche deutsche Kolonien oder deutsche Gruppierungen in verschiedenen Ländern. Brasilien haben Sie gerade genannt. Genau. Und Sie haben auch schon ein paar Namen genannt, Karl Kraus, Else Lasker Schüler. Welche Rolle spielte er in der progressiven deutschen intellektuellen Szene der 20er Jahre? In welchen Kreisen war er überhaupt unterwegs da?
Naja, also er ist sicherlich niemand, der sozusagen in der ersten Liga der uns heute bekannten und geschätzten Intellektuellen mitspielte. Aber er ist durchaus im Hintergrund. Und dadurch, dass er sozusagen von Else Lasker Schüler in ihrem Wohnzimmer, wenn man das so nennen darf, dem Café des Westens eingeführt wurde, kann man davon ausgehen, dass er natürlich mit allen, die dort mit Lasker Schüler am Tisch saßen, auch bekannt war. Nimmt man jetzt die Erzählung der Maliks, Sie wiesen ja schon darauf hin, als eine Art Schlüsselerzählung, dann kann man auch davon ausgehen, dass er zum Beispiel auch Franz Marc oder Gottfried Benn kannte. Und später dann in Paris, als er aus Südamerika zurückkam und in Paris eine neue Existenz sich aufbaute, war er eben Korrespondent von vielen deutschen Zeitungen und in den ersten Exilblättern aktiv und hat dort eben dann auch mit den ersten Exilanten Kontakte gehabt. Ivan und Claire Goll etwa wären da zu nennen oder Rudolf Leonhard, der auch die Trauerrede bei seiner Beerdigung hielt.
Denn er starb schon 1934 im Pariser Exil. Er war ein Gegner der Nationalsozialisten, dessen Aufstieg er ja dann doch auch hautnah, auch als Journalist, als Zeitchronist journalistisch begleitet hat. Wie reagierte er denn auf die Nationalsozialisten? Was sah er da kommen?
Schon 1923 in Brasilien schrieb er gegen den Hitlerputsch und so weiter doch sehr scharf an. Aber auch da war er ein bisschen zögerlich zunächst. Denn zum Beispiel verehrte er immer die Person Paul von Hindenburgs. Und zwar aus einer republikanischen Sicht, und da war er, glaube ich, auch nicht ganz alleine, nämlich als Integrationsfigur weiter Kreise der Rechtskonservativen und Monarchisten, damit die sich sozusagen in der Republik auch angebunden fühlten. Später dann aber, als sich Hindenburg dann den neuen Machthabern andiente, kritisierte er das auch sehr heftig. Und spätestens ab 33, 34, als er dann eben auch mit den ganzen Exilanten in Paris zusammensaß, kann man schon eindeutig seine Position ablesen, wenn er zum Beispiel im blauen Heft Goebbels mit dem schönen Begriff Wotans Mickey Maus bezeichnete.
André Seuss, zum Schluss die Frage, was fasziniert nach wie vor Sie an dieser Figur, an diesem Hans Adalbert von Malzahn?
Also ich finde interessant, dass er nicht ganz so eindeutig war jetzt wie zum Beispiel Klaus Mann in Bezug auf die Fragen der Zeit, sondern eher erstmal eigentlich ein bisschen zögerlich, abwartend, überlegend, nicht sofort mit radikalen Äußerungen auffiel. Aber durch seine Freundschaft mit Else Lasker Schüler, der Lebenslangen, hat er dann doch eine gesicherte Position übernommen. Und was ganz erstaunlich ist und was sehr ergreifend ist, finde ich, sind die zahlreichen Nachrufe, die auf ihn erschienen, wo wirklich so seine Menschlichkeit und seine Unterstützung für Freunde im Vordergrund standen. Und seine journalistische Arbeit, ich glaube, er ist ja mit knapp 40 Jahren gestorben. Ich glaube, ihm hätte noch eine große Zukunft vorbestanden.
Die Biografie eines vergessenen Kulturjournalisten, geschrieben von André Seuss. Das Buch ist unter dem Titel Der Vize-Malik, Hans Adalbert von Malzahn, Berliner Bohem und Pariser Exil erschienen, und zwar im Vergangenheitsverlag. 332 Seiten, 24 Euro. André Seuss, danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für die Einladung.